ich habe das heute früh schon zu meiner Frau gesagt, mir fällt es früh sonntags doch leichter, meinen Gitarrenkoffer zu nehmen und zu Vineyard zu fahren, als meine Laptoptasche mit einem Predigtskript. Von daher, ich bin wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr, was jetzt so kommt. Genau, mir sind zwei Sachen am Anfang ganz wichtig. Und zwar die erste Sache ist, alles, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und alles, was ich vielleicht erkennen durfte und was ich mit euch teilen will, das predige ich in allererster Linie mir selbst. Also ich will nicht als der hier vorne stehen, der sagt, so ist es und ich lebe das alles genauso und ich habe das alles begriffen und ich weiß genau, wie es läuft und jetzt sage ich es euch mal, sondern ich predige es mir selbst. Und die zweite Sache, die mir wichtig ist, ich will heute Morgen nur die Bibel predigen. Ich will das predigen, was in der Bibel steht und will Gottes Wort predigen und nicht meine eigene Auslegung oder meine eigenen Ansichten oder meine eigenen Erfahrungen. Die sind vielleicht mit dabei, aber es sollte in allererster Linie um Gottes Wort gehen. Und genau, ich will heute über ein Thema reden, wo man eigentlich auch gar nicht groß über Auslegung sprechen kann oder wo es um strittige, unterschiedliche Ansichten geht, sondern ich wünsche mir, dass Gottes Wort klar heute früh bei jedem von uns ankommt. Und wenn ihr den Eindruck habt, okay, das stimmt nicht, in Gottes Wort steht was ganz anderes, dann kommt gerne danach auf mich zu. Genau, ganz am Anfang wollen wir etwas anhören. Und zwar, ich habe gerade gesagt, wir wollen in die Bibel schauen, wir wollen gucken, wie Gott zu uns spricht und wie Gott uns sieht. Und wir wollen einfach nochmal eine Aufzählung zusammen anhören, was komplett Gottes Wort ist, wie er uns sieht, wie er über uns denkt. Los geht's.
Ich kenne dich ganz genau, auch wenn du dich selbst noch nicht kennst. Ich bin bei dir, bei jedem Schritt, den du gehst. Du bist von mir gewollt. Ich habe keinen Fehler gemacht. Und jeden Tag von dir habe ich in mein Buch geschrieben. Du bist auf erstaunliche und wundersame Weise gemacht. Wenn ich an dich denke, habe ich unglaublich viele gute Gedanken über dich. Ich bin dir nah, besonders wenn dein Herz zerbrochen ist. Ich will dir deine Angst nehmen und dich von aller Furcht befreien. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen und ich sage dir, dass du sehr gut bist. Ich habe dich geformt und dich von Anfang an gesegnet. Und ich sage, dass du mein kostbarster Besitz bist. Viel mehr als ein irdischer Vater will ich dir sein. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt von mir. Ich versorge dich und gebe dir alles, was du brauchst. Ich verspreche dir, dass du meine Stimme hören wirst und dass du mir folgen kannst. Niemand kann dich von mir losreißen. Bei mir bist du in Sicherheit. Mit meinem ganzen Herzen und meiner ganzen Seele will ich dir Gutes tun und dich in Sicherheit wissen. Ich will dir ein großes Geschenk machen, meinen Frieden. Ein Frieden, der so anders ist als diese Welt. Ich will dich ermutigen und trösten. In allen Schwierigkeiten will ich dir beistehen. Nur ich kann dich frei machen. Ich habe dich zu mir zurückgeholt. Du bist vollkommen mit mir versöhnt. Ich bin dir ganz nah und niemals fern. Ich bin die vollkommene Liebe in Person. Ich nenne dich mein Kind. Ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Ich will dir in deinem Mangel helfen, denn endlos reich bin ich. Ich habe dich schon erwählt, als ich die Schöpfung plante. Weil du mich liebst, verspreche ich dir, dass alles zu deinem Besten dienen wird. Ich bin mit dir durch meinen Sohn verbunden. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Ich habe dich zu meiner Tochter und zu meinem Sohn gemacht. Jetzt kannst du zu mir rufen, Abba, Vater. Ich bin für dich. Wer kann dagegen dich sein? Ich selbst erkläre dich für gerecht. Wer könnte dich jetzt noch anklagen? Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Keine Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr oder unsichtbare Mächte. Du bist gerettet, weil du mich bekennst und in deinem Herzen glaubst. Du bist mein Kind. Du stammst vom heiligen Gott ab. Meine Gegenwart durchdringt alles. Du lebst durch mich und du bestehst durch mich. Ich habe gute Pläne für dich. Ich will dir Hoffnung und Zukunft schenken. Ich verspreche dir, wenn du mich rufst, dann will ich antworten. Und wenn du mich suchst, dann werde ich mich finden lassen. Ich bin dein starker Befreier und freue mich über dich. Vor Liebe bin ich völlig sprachlos. Ich kämpfe für dich, auch wenn starke Feinde gegen dich sind. Ich verspreche dir, dass ich wie ein Hirte sein werde, der auf seine Schafe aufpasst. Ich bin derjenige, der deine Wunden heilt und sich dir zuwendet. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich verspreche dir, ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist mein.
Was für verrückte Worte, oder? Von einem Schöpfer des Universums, wie er über uns Menschen denkt. Ich finde es immer wieder überwältigend, wenn ich mir diese Worte anhöre, dass ein Gott, der so groß und mächtig ist, seine Liebe so krass uns Menschen gezeigt hat, dass wir so wertvoll in seinen Augen sind. Und deshalb will ich heute über ein Thema reden, über das wir, finde ich, viel zu selten reden, nämlich das Evangelium. Nämlich das, was unseren Glauben eigentlich ausmacht. Und vielleicht kann jemand von euch ganz kurz mal in zwei Sätzen versuchen zu sagen, was ist denn das Evangelium? Ganz kurz ausgedrückt. Total. Ich glaube, der Vers schlechthin für das Evangelium, der fasst genau das zusammen, was wir gerade gesagt haben, nämlich Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das glauben wir, dass das die Wahrheit ist. Aber ich finde, dass wir zu oft an dieser Stelle stehen bleiben und sagen, okay, das ist einfach das Evangelium, das glauben wir, aber welche Auswirkungen hat es? Was bedeutet das für mein Leben? Wie groß und umfangreich und endlos ist doch diese einfache Botschaft, dass Gott diese Welt geliebt hat, seinen Sohn gegeben hat damit wir das ewige Leben haben. Und ich glaube, diese Ausmaße sind uns auf der einen Seite oft gar nicht bewusst, weil wir unseren Alltag leben und ja, diese Botschaft oft einfach untergeht. Und ich glaube, manchmal haben wir auch einfach noch gar nicht verstanden, was das bedeutet, welche Auswirkungen, welches Ausmaß das für mein Leben bedeutet. Und darüber will ich heute gerne sprechen, an diesem Punkt weiterzugehen, mit diesem Wissen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit ich beim Vater sein kann. Und ich will beginnen und habe das überschrieben mit mein neuer Status in Jesus. Und ich werde euch vielleicht zu viele Bibelstellen jetzt um die Ohren werfen, aber mir ist es einfach wichtig, dass wir in die Bibel gucken und sagen, okay, was ist das gesprochene Wort Gottes? Und ich will anfangen mit dem 2. Korinther 5, Vers 17 und 19. Das bedeutet aber, wenn ich mit Christus lebe, wird ein neuer Mensch aus mir. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wir haben letztens über eine Freundin gesprochen, die sie bekehrt hat. Und ich habe ja wirklich versehentlicherweise auszusehen statt Bekehrung Geburt gesagt. Und nachdem wir kurz darüber geschmunzelt haben, ist uns bewusst geworden, genau das ist es. Es ist nichts anderes. Es bedeutet, es beginnt ein neues Leben. Ich lese es nochmal. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, der uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Ich glaube, dass das der erste Punkt ist, der uns oft gar nicht bewusst ist. Dass in dem Moment, als ich Ja zu Jesus gesagt habe, mein altes Leben vorbei ist. Ich bin gestorben und habe ein neues Leben von Jesus bekommen. Mein altes Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Johannes 14, Vers 16 bis 18 sagt, da spricht Jesus kurz bevor er die Erde verlässt zu seinen Jüngern. Und das sind wir. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den diese Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern komme zu euch. Was für eine Zusage von Jesus. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern gebe euch meinen Geist. Ich komme nicht auf diese Welt und mache alles neu, um dann zu verschwinden und euch zu sagen, ja, jetzt seht mal zu, wie ihr das alleine irgendwie umgesetzt bekommt, dieses neue Leben. Nein, Jesus schenkt uns einen neuen Geist. Und die Jahreslosung dieses Jahr, die fasst es total gut zusammen. Wo Gott sagt, er gibt uns ein neues Herz, das bedeutet ein neues Leben, und er gibt uns einen neuen Geist. Johannes 1, Vers 12. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. In dem Moment, als wir uns entschieden haben, dieser Botschaft zu glauben, gibt der Schöpfer uns das Recht, ihn Vater zu nennen. Und es geht noch weiter. In Galater 4, Vers 6 steht, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Manche Übersetzungen übersetzen das mit lieber Vater, aber das trifft es überhaupt nicht, weil aber Vater nichts anderes bedeutet als die intimste Form, die ein Kind zu seinem Vater sagt. Das bedeutet, wir als Kinder Gottes dürfen zu dem Schöpfer des Universums Papi sagen. Ist es verrückt? Und es geht weiter. Ein Vers weiter, Galater 4, Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. An einer anderen Stelle in der Bibel steht, wir sind Miterben Christi. Das heißt, wir mit Christus zusammen werden einmal den Himmel erben. Uns wird der Himmel gehören. Wenn ich so darüber nachdenke, dann finde ich das unglaublich, was diese Botschaft ist. Je mehr ich verstehe, was diese Botschaft bedeutet, desto mehr bin ich geflasht davon, wie unglaublich das eigentlich ist, wie unwirklich. Und was ich oft noch viel unglaublicher finde, dass wir das trotzdem schaffen, bei so einer Botschaft auf unseren Stühlen zu bleiben. Dass wir es schaffen, bei so einer Botschaft, dass der Gott des Universums zu mir kommt und sagt, ich mache alles neu in dir, ich gebe dir meinen Geist und du darfst zu mir Papi sagen, ich auf meinem Stuhl sitzen bleiben kann und sagen, ja, das ist schön. Und ich muss das kurz unterbrechen, weil Jesus, ich will dir Danke sagen dafür. Jesus, diese Botschaft ist so krass, die ist so unglaublich und es ist kein Wunder, dass diese Welt diese Botschaft nicht glauben kann, weil sie so überwältigend ist, weil sie so unwirklich ist. Jesus, du machst in uns alles neu und du gibst uns deinen Geist. Du nennst uns deine Miterben. Vater im Himmel, du nennst uns dein Kind. Diese Botschaft ist so überwältigend und ich bete, dass es uns von den Stühlen reißt, dass wir mehr und mehr verstehen, was das bedeutet, dein Kind zu sein. Danke, Jesus, dass du das getan hast. Danke, Jesus, dass du der bist, der du bist. Und es geht weiter. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünde, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Der Vater im Himmel, der Schöpfer des Universums, ernennt uns als Botschafter an Christi statt. Das bedeutet, als Jesus auf dieser Welt war, hat er dieser Welt gezeigt, wie der Vater ist. Und jetzt sagt der Vater im Himmel, jetzt setze ich euch ein, um an Christi statt meine Botschafter zu sein. Das heißt, weil Jesus nicht mehr auf dieser Welt sichtbar ist, repräsentieren wir, jeder von uns, Gott. Wir präsentieren seine Schönheit auf dieser Welt. Wir repräsentieren seine Größe, seine Heiligkeit, seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Treue. Das alles repräsentieren wir als die Botschafter Christi. Ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst, dass egal wo wir sind, wir Gott repräsentieren? Das ist der Status, den uns Jesus durch das Evangelium gegeben hat. Ich fasse es nochmal zusammen. Wir sind ein neuer Mensch, wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, wir haben einen neuen Geist bekommen. Wir haben ein neues Herz und einen neuen Geist empfangen. Wir sind Kinder Gottes und dürfen zu dem Schöpfer dieser Welt Papi. Wir sind Erben durch Gott, wir sind Miterben Christi. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und dort hört's nicht auf. Galater 2, Vers 19 bis 20. Durch das Gesetz werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, so dass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein altes Leben in diesem irdischen Körper. Moment, das war falsch. Ich lebe also dieses Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und selbst für mich aufgeopfert hat. Was ist das für eine Aussage? Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Der Sohn Gottes höchstpersönlich in mir. Und wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, dann bedeutet das, jedem Menschen, dem ich begegne, der begegnet dem Schöpfer des Universums. Der begegnet dem König der Könige. Der begegnet Jesus persönlich. Das bedeutet, wenn Peter jetzt drüben den Kindergottesdienst macht, begegnen die Kinder nicht Peter, sondern sie begegnen dem Schöpfer des Universums. Sie begegnen Jesus. Das bedeutet, wenn ich früh auf Arbeit gehe und meine Arbeitskollegen begrüße, dann begrüße nicht mehr ich diese Kollegen, sondern Jesus höchstpersönlich. Das bedeutet, wenn ich an der Kasse stehe und der Kassiererin begegne, begegnet Jesus dieser Kassiererin. Das bedeutet, wenn Olaf auf der Straße neben einem Obdachlosen steht und oder ihm begegnet, dann begegnet dieser Obdachlose Jesus höchstpersönlich. Es ist ein verrückter Gedanke, oder? Aber es ist die Wahrheit. Weil es steht genauso in Gottes Wort. Christian hat vergangene Woche über Gastfreundschaft gepredigt. Jesus fordert uns auf, gastfreundlich zu sein, Menschen ein Zuhause zu geben, ihnen ja einen Ort zu geben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie willkommen sind. Aber nicht, damit wir eine gute Zeit mit den Menschen haben dürfen und nicht, damit Menschen vielleicht eine schöne Begegnung mit uns haben, sondern weil wir wissen, dass wenn wir gastfreundlich sind, wenn wir Menschen zu Hause bei uns aufnehmen, wenn wir Menschen hier in unserer Familie in der Vineyard aufnehmen, dann begegnen sie dem auferstandenen Jesus. Dann begegnen sie dem König der Könige. Deshalb fordert uns Gott auf, gastfreundlich zu sein, weil er weiß, wenn wir als Repräsentanten Gottes Menschen begegnen, dann begegnet er selbst in uns diesen Menschen. Und es ist nicht so, dass Jesus sagt, ich gebe euch so einen kleinen Teil von mir und dieser kleine Teil, der reicht, um Menschen zu begegnen. Nein, Kolosser 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm, hier ist von Jesus die Rede, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Wir sind erfüllt mit der Fülle Gottes. In Jesus wohnt die Fülle Gottes. In Jesus sehen wir die Fülle Gottes. Das bedeutet, in uns sehen Menschen die Fülle Gottes. Wie verrückt. Galater 6, Vers 14. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf etwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für diese Welt gekreuzigt. Was bedeutet das? Was bedeutet, ich bin für diese Welt gekreuzigt und diese Welt für mich? Das bedeutet nichts anderes. Ich existiere für diese Welt nicht mehr. Ich bin für diese Welt gekreuzigt. Das heißt, diese Welt ist nicht mehr meine Heimat. Sie existiert nicht mehr für mich. Sie ist uninteressant, weil ich dieser Welt gestorben bin. Und trotzdem steht natürlich auf meinem Personalausweis deutscher Staatsbürger. Natürlich leben wir noch hier und leben in einem Land, ja, wo wir nicht den Himmel sehen, sondern wir leben trotzdem noch auf dieser Erde. Aber wir wissen, dass wenn das wahr ist, was wir gerade gehört und gelesen haben, dass unsere Heimat nicht mehr diese Erde ist, sondern dass unsere Heimat der Himmel ist. Das bedeutet es, dass wir dieser Welt gekreuzigt sind und diese Welt uns. Philipper 3, Vers 7 und 8. Krasse Verse. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so überbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher als Gewinn erschien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das steht im Philipper 3, Vers 7 bis 8. Es gibt so Verse in der Bibel, die liest man und muss erstmal eine ganze Weile innehalten. Und für mich ist das einer dieser Verse, weil ich mich frage, ist das so? Ist das so in meinem Leben, dass alles wertlos ist, außer Christus? Dass ich sage, alles, was ich auf dieser Welt sehe, was ich mir vielleicht erarbeitet habe und was ich geschenkt bekommen habe, ist im Vergleich zu dem, was Jesus ist und was er getan hat, nichts anderes als Müll oder Dreck, steht es in einer anderen Übersetzung. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und genau deshalb, wenn wir das verstanden haben und wenn wir sagen, ja, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus allein, dann können wir nicht anders, als das Leben, als das wir früher führen, als wertlos zu achten. Dann können wir nicht anders, als zu sagen, Jesus, weil du mir wichtiger bist, als alles andere, was ich hier auf dieser Welt sehe, stelle ich deinen Willen über meinen. Weil ich erkannt habe, dass alles, was zählt, alles, was irgendeine Bedeutung hat, Christus allein ist, komme ich zu dem Schluss, dass ihm allein die Ehre gebührt. Dass er der ist, dessen Ehre mir wichtiger ist als meine eigene Anerkennung. Und wir beten das immer so leicht im Vater unser. Jesus sagt, ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Welche Tiefe liegt in diesen ersten Worten vom Vater unser? Das allererste ist Vater im Himmel. Und da kommen wir wieder zurück, was wir vorhin hatten, nämlich ich weiß um meine Identität in Jesus. Ich bin sein Kind und darf ihn Vater nennen. Und worum geht's? Dein Name werde geheiligt. Gepriesen, erhoben, geehrt, angebetet, werde nur dein Name, Jesus, und nicht meiner. Dein Reich komme, dein Königreich wachse. Das Himmelreich, was du regierst, breite sich immer mehr aus. Deine Herrschaft werde sichtbar. Und nicht mein kleines Reich, was ich mir irgendwie versuche aufzubauen. Dein Wille geschehe, Jesus. Dein Wille geschehe über meinem Willen. Tu, was immer du tun möchtest. Jesus betet es selbst in einer Situation, die alles andere als leicht war. In einer Situation, wo er gekämpft hat, wo er in Bedrängnis war. Jesus betet, Vater, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Ist uns das wirklich bewusst, was wir aussprechen, wenn wir dieses Gebet beten? Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Und Leute, ich predige nicht das Gesetz. Das ist mir ganz wichtig. Ich predige nicht, dass wir durch unsere Leistungen gerechtfertigt werden. Denn das ist nicht, was wir glauben, und das ist auch nicht die Wahrheit. Wir sind dem Gesetz gestorben und allein durch Glaube errettet. Doch in dem Moment, wo wir zu Jesus Herr sagen, in dem Moment, wo wir uns entschieden haben oder uns immer wieder neu entscheiden, zu sagen, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben, bedeutet das, dass wir Gottes Willen über unseren stellen. Bedeutet das, dass wir den Willen des Vaters tun und dass wir nicht dabei stehen bleiben, zu Jesus Herr zu sagen. Und eine Sache, die mir total wichtig geworden ist, jetzt in der Vorbereitung, ist, dass Gott mir gesagt hat, bei mir gibt es nie ein Aber. Bei mir gibt es immer nur ein Und. Gott ist ein Gott der Gegensätze. Das ist auf jeden Fall so. Gott ist ein Gott, der Vater ist und gleichzeitig Schöpfer des Universums. Gott ist auf der einen Seite König der Könige und auf der anderen Seite trotzdem mein Freund und mein Tröster. Gott auf der einen Seite ist Gott der Löwe, auf der anderen Seite das Opferlamm. Gott ist ein Gott der Gegensätze. Aber Gott ist niemals ein Gott der Widersprüche. Gott widerspricht sich selbst niemals. Bei Gott gibt es kein Aber. Gott sagt nicht zu uns, ja, durch Glauben seid ihr errettet, aber jetzt müsst ihr tun. Sondern weil wir so überwältigt von der Gnade sind, die Jesus uns gezeigt hat durch seinen Tod am Kreuz, weil wir das verstanden haben, können wir nicht anders, als das zu tun, was der Wille des Vaters ist. Wir haben das verstanden und werden den Willen des Vaters tun. Und nicht, wir sind durch Glauben errettet, aber jetzt müssen wir selber ran. Und es ist schlimm, das gebe ich zu, wenn Menschen ein Leben mit Jesus ablehnen, weil sie sagen, ja, das klingt an sich nicht schlecht, diese Botschaft, aber ich will mein Leben gerne so weiterleben, wie es bisher war. Ich mag mein Leben. Ich will mein Leben nicht ändern. Das ist schlimm, wenn Menschen deshalb ein Leben mit Jesus ablehnen. Aber es ist grausam, wenn Menschen ein Leben lang zu Jesus Herr sagen und am Ende ihres Lebens vor Jesus stehen und Jesus ihnen sagen muss, du hast es leider nicht verstanden, was es heißt, mir nachzufolgen. Du hast es leider nicht verstanden, dass mein Tod und meine Auferstehung dich frei gemacht haben, den Willen des Vaters zu tun und nicht deinen Willen. Wir nennen Jesus Herr, aber geben wir ihm wirklich in jedem Bereich unseres Lebens das Recht, seinen Willen zu tun und über unser Leben zu verfügen? Geben wir Jesus das Recht, Herr über unsere Finanzen zu sein? Oder finanzieren wir gerne unsere Hobby mit unseren Möglichkeiten? Sagen wir Jesus, du bist Herr auch über unsere Gesundheit? Sagen wir Jesus, du darfst frei verfügen über meine Arbeitsstelle, über meine Zeit, über meine Gaben, über meine Hobbys, über meine Familie? Denn genau das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Ich gebe meine Rechte auf und sage, Jesus, du allein hast jedes Recht. Tu, was dir gefällt. Und das alles aus einem Glauben und aus einem Vertrauen heraus, dass Jesus mein Bestes will. Das alles in diesem Wissen, was wir am Anfang gehört haben, wie Jesus uns sieht, was er für uns getan hat. Wovor haben wir Angst? Warum haben wir oft so eine Angst, unsere Rechte aufzugeben, obwohl wir doch wissen, dass wir demjenigen das Recht geben, unser Leben zu führen, unser Leben zu prägen, unser Leben zu übernehmen, der alles für uns gegeben hat. Und es fällt uns oft so schwer, unsere Rechte aufzugeben. Wir sind so gut darin, auf unsere Rechte zu pochen. Und ich finde es manchmal spannend, wie wir reagieren, wenn uns Rechte genommen werden, die wir eigentlich hätten. Wie wir reagieren, wenn uns jemand das Recht auf Vorfahrt nimmt. Wie wir reagieren, wenn wir sagen, das ist mein Recht, dass ich zuerst fahren darf. Das ist mein Recht und der hat kein Recht, mir dieses Recht zu nehmen. Oder sagen wir, ja, ich habe das Recht, wütend zu sein. Aus meiner Sicht her. Aber ich weiß, dass Jesus barmherzig ist. Und ich gebe mein Recht auf mein Recht, was ich vielleicht in dieser Welt habe, zu pochen. Wir lernen das gerade für uns als Band, dass wenn wir Anfragen von Veranstaltern bekommen, um ein Konzert zu spielen, um einen Lobpreisabend zu leiten, unser Recht immer mehr aufzugeben, zu entscheiden, ja, welche Anfrage nehmen wir an oder welche müssen wir vielleicht absagen. Wir lernen das gerade, was es heißt, Jesus Herr über unsere Zeit zu sein. Dass das heißt, Jesus, ja, unser Terminkalender ist in diesem Jahr und in diesem Monat vielleicht total voll. Und irgendwie klingt diese Anfrage überhaupt nicht reizvoll. Irgendwie ist es gerade gar nicht das, wo wir voll Lust drauf hätten, weil es vielleicht irgendeine kleine Feier mit 15 Leuten ist. Oder weil es total weit weg ist zu fahren. Sind wir bereit, an der Stelle unser Recht aufzugeben und zu sagen, Jesus, du hast das Recht, über unsere Begabungen und über unsere Zeit zu verfügen. Genau, das waren viele Verse, das war viel Theorie. Doch was heißt das wirklich genau in unserem Alltag? Wie kann das passieren, dass das zur Realität wird, dass sichtbar wird, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir? Und ich habe bewusst das nicht als Aussagen formuliert und sagen, okay, das und das und das, das müssten wir tun, sondern will uns gerne ein paar Fragen stellen und jetzt hinterfragen, okay, wo sind denn die Punkte, die mir helfen, mehr den Fokus wieder auf Jesus zu bekommen. Mehr seinen Willen zu sehen, mehr seinen Willen zu tun, mehr sein Reich wachsen zu sehen. Und ich will gerne anfangen mit der Frage, worum dreht sich mein Gebetsleben? Und wenn ich über mein Gebetsleben nachdenke, dann merke ich, dass es ein total guter Indikator dafür ist, was mich wirklich bewegt und was in der Beziehung zwischen mir und Jesus gerade stattfindet. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich oft dabei ertappt, ja, dass ich Jesus zuballere mit meinen Anliegen, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Herausforderungen vielleicht in meinem Alltag und selten an dem Punkt stehe, zu sagen, Jesus, was willst du eigentlich heute tun? Wie starte ich mit meinem Gebetsleben in den Tag? Frage ich als allererstes, Jesus, was willst du heute tun? Jesus, was ist dein Wille für diesen Tag? Jesus, wo willst du mich heute gebrauchen? Oder fange ich an, von Anfang an Jesus, ja, mit meinen Bedürfnissen oder mit meinen Anliegen in den Ohren zu liegen? Und ich will nicht sagen, dass es falsch ist, weil Jesus uns sagt, wir sollen bitten. Jesus sagt, wenn wir nicht bitten, dann werden wir nicht empfangen. Jesus fordert uns auf, unsere Anliegen, unseren Alltag, unsere Bedürfnisse, unsere Bitten zu ihm zu bringen. Doch was ist unser erstes Gebet? Was ist unser Hauptfokus? Ist es dein Reich komme? Ist es dein Wille geschehe? Ist es geheiligt werde dein Name? Oder ist es, Jesus, hilf mir hier und hilf mir dort? Die zweite Frage, die ich uns gerne stellen will. Wann haben wir Zeiten für einen neuen Fokus? Wann gibt es Momente in unserem Alltag, die uns helfen, neu den Blick auf Jesus zu bekommen? Wegzuschauen von unserem Tunnelblick, der oft nur das sieht, was irgendwie in unserem Alltag passiert. Und dahin zu kommen, zu sagen, ich öffne wieder meinen Blick und ich erkenne wieder, worum es eigentlich geht. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, für mich ist eine ganz, ganz wertvolle Zeit, wirklich die Mitte meines Alltags? Wann ist die Mitte meines Alltags? Es ist meine Mittagspause. Und ich merke, welchen großen Unterschied es macht, ob ich eine Mittagspause damit verbringe, mein Handy zu zücken und eine halbe Stunde auf Facebook zu sein oder Nachrichten zu lesen und mich davon prägen zu lassen, oder die Ohrhörer reinmache und eine halbe Stunde Lobpreis höre. Ich sage nicht, dass das jeder so tun muss, aber ich merke für mich, wie riesengroß der Unterschied ist, ob ich auf Facebook verbringe, ob ich mir eine halbe Stunde irgendwelche sinnlosen, lustigen Videos reinziehe oder bestürzt bin von den Nachrichten oder ob ich bewusst meinen Fokus wieder auf Jesus lege. Und ich merke, was passiert. Nämlich passiert das, dass ich meinen Arbeitskollegen, der genauso wie in dem Video, was ich vielleicht gerade auf Facebook gesehen habe, Lügenpresse schreit oder gegen Ausländer ist, dass ich diesen Arbeitskollegen auf einmal nicht mehr so sehe, sondern weil ich meinen Fokus wieder neu auf Jesus gelegt habe, ihn als einen Menschen sehe, den Jesus geschaffen hat, und ihn als einen Menschen sehe, der Jesus braucht. Und ich glaube, wir brauchen genau diese Zeiten in unserem Alltag, um unseren Fokus wieder auf das zu lenken, was wirklich zählt. Genauso eine Zeit für einen neuen Fokus können unsere Hauskreise sein. Und lasst uns anfangen, wieder neu darüber nachzudenken, wie groß ist die Rolle, die Jesus in unserem Hauskreis spielt. Ist Jesus das Zentrum in unserem Hauskreis? Ist Jesus das Zentrum in unseren Gottesdiensten? Und wenn ich über Gemeinde nachdenke, über die Vineyard nachdenke, über die Gemeinde weltweit, dann weiß ich, wir brauchen eine Sache wieder viel mehr. Und das ist nicht neue Lobpreislieder. Das ist nicht die perfekte Predigt jeden Sonntag. Das ist auch nicht neue Tontechnik, auch wenn das toll ist. Sondern wir brauchen eins mehr, und das ist Jesus Christus. Wir brauchen mehr von Jesus in unseren Hauskreisen und in unseren Gottesdiensten. Und ich sehne mich danach, dass unsere Gottesdienste wieder zu Zeiten werden, wo Jesus im Mittelpunkt steht, wo wir ihn anbeten als seine Familie, wo wir uns gegenseitig ermutigen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und das Gemeinde ein Ort wird, wo wir geistliche Siege zusammen feiern dürfen. Eine weitere Frage: Wie ist meine Einstellung im Lobpreis? Hängt vielleicht sehr mit dem zusammen, was unser Gebetsleben ausmacht. Aber was ist meine Einstellung, mit der ich Sonntag früh in den Gottesdienst gehe oder in die Lobpreiszeit im Hauskreis oder in meine persönliche Lobpreiszeit? Ist mein erster Fokus, eine gute Zeit zu haben und Jesus zu begegnen und neu erfrischt zu werden von seiner Gegenwart und neu auftanken zu dürfen? Oder ist mein erster Fokus, dem König der Könige, der alle Ehre verdient, meinem Leben wieder neu hinzulegen? Und eine letzte Frage, die ich mir auch wirklich sehr oft immer wieder selber stellen muss, ist: Wie regelmäßig lese ich meine Bibel? Wie wertvoll ist mir dieses Wort? Wie wertvoll ist es mir, regelmäßig in das Wort Gottes hineinzuschauen? Und eine Freundin hat mir letztens mal einen Satz gesagt, der mich echt überwältigt hat und der mich neu hinterfragen ließ. Und zwar hat sie gesagt: Es ist unmöglich zu sagen, ich liebe Jesus und sein Wort, die Bibel, nicht zu lieben. Denn Jesus selbst ist das Wort. Johannes 1, Vers 1: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott selbst war das Wort. Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns Menschen. Jesus selbst ist das Wort. Wir können nicht sagen, wir lieben Jesus und wir lieben die Bibel nicht. Oder die Bibel ist uns nicht wertvoll. Und ich kann uns das versprechen, dass wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir Jesus begegnen. Wenn wir sein Wort lesen, werden wir seinen Willen wieder neu erkennen. Wir sehen uns so oft danach, mehr von dem Reden Gottes in unserem Leben zu haben oder das mehr zu hören. Obwohl wir das Reden Gottes in diesem Buch jeden Tag in unserer Wohnung liegen haben. Und ich wünsche mir, dass dieses Wort mir selbst und uns wieder wertvoller wird. Dass wir darin lesen und Gottes Einfachheit des Evangeliums und trotzdem die Tiefe darin, dass wir neu davon überrascht werden. Und wenn du mehr verstehen willst, wie groß das Evangelium ist, dann lies dir 10-mal den Römerbrief durch. Und ich kann dir versprechen, bei jedem Mal wirst du mehr verstehen, was es heißt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Ich will gern mit einer Bibelstelle schließen, die mir einfach ganz wichtig geworden ist. Ich habe die vorhin schon mal begonnen und will die einfach noch ein Stück weiterlesen. Die steht im Philipper 3, Vers 7 bis 14. Doch genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her sehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so überbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher als Gewinn erschien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf dem Gesetz gründet und die ich durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wollen wir das? Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Das will ich. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlicher werde. Dann werde ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also etwa nicht so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, an dieses Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig darauf, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der Gott durch Jesus Christus uns berufen hat. Amen.